schauen, ob ich da auf Sendung bin. Jawohl. Wir haben uns am Sonntag vor einer Woche ganz einen Haufen Fragen gestellt, die wichtig sind. Fragen, die uns beschäftigen sollten. Als Christen, wie wirken wir auf Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Was geht von uns aus? Was finden Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, eigentlich bei uns? Was strahlen wir aus? Ich weiss nicht, was die Fragen bei euch ausgelöst haben. Mich haben die im Blick auf mein eigenes Leben immer wieder beschäftigt, in den letzten Jahren, speziell auch wieder in den letzten paar Jahren. Das sind Fragen, die wichtig sind. Ich habe euch erzählt von dem Buch, das ich gelesen habe. Unchristlich heisst das Buch, was eine neue Generation über Christen denkt. Und in dem Buch erzählt ein junger Mann, Steven heisst er, von einer Begegnung, die er hatte in der Stadt Phoenix in den USA. Der Steven ist ein New Yorker, er ist von New York in die Stadt Phoenix umgezogen, ist in einer völlig unbekannten Stadt und trifft dort, oh Wunder, auf einen anderen New Yorker. Wenn ihr schon mal irgendwo in den Ferien sind, in einem fremden Land, dann wisst ihr, was das heisst, wenn ein Berner auf den Campingplatz karrt, oder? Das Herz geht einem auf. Ich mag mich erinnern, wir waren in Italien in den Ferien. Um uns herum waren Luther Italiener und Deutsche. Und dann ist einer mit einer Familie aus dem Kanton Schweiz ist auf den Campingplatz gefahren. Und ich kenne keinen Menschen in der Innerschweiz, wirklich keinen einzigen. Aber ich habe mich so gefreut. Schweizer auf dem Campingplatz, bin sofort auf die zu, habe die begrüßt und habe mich einfach gefreut, können Schweizerdeutsch reden mit denen. Jetzt der Steven, dem ist ähnlich gegangen. Der läuft da völlig zufällig in einer U-Bahn-Station an einem New Yorker über den Weg. Und er beschreibt, was die spontane Begegnung in ihm ausgelöst hat. Er sagt, das hat mich so gefreut, einen zu treffen, der meinen Dialekt redet, wo ich merke, der kommt aus der gleichen Stadt wie ich. Und dann schreibt er, der junge Mann, den ich traf, war freundlich, voller Fragen. Er war echt an einem Gespräch interessiert. Er kam mir richtig nett vor. Und ich konnte zuerst kaum glauben, dass ein wildfremder New Yorker na eben so nett sein konnte. Wir tauschten unsere Telefonnummern aus und sagten, dass wir mal was miteinander unternehmen wollten. Das nächste Mal, als ich von ihm hörte, lud er mich zu einer Bibellesegruppe ein. Das war alles, worüber er im zweiten Gespräch mit mir reden wollte. Als ich daraufhin Nein, danke sagte, hörte ich nie wieder von ihm. Wisst ihr, als ich diesen Bericht gelesen habe, hat mich das enorm getroffen. Nicht, weil alle Christen so sind. Ein Haufen von uns sind nicht so. Zum Glück sind wir nicht alle so. Aber mich hat der Bericht getroffen, weil mir ganz ein Haufen Leute aus meiner Vergangenheit in den Sinn gekommen sind, wo ich genau so mit denen umgegangen bin. In unserem Eifer und manchmal auch in unserem Übereifer, Menschen für Jesus wollen zu gewinnen, sind Claudia und ich in vielen Beziehungen, die wir hatten, rückblickend, glaube ich, eher so ein bisschen als geistliche Kopfgeldjäger auftreten, als wirklich an echten Freundschaften interessiert sein. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Menschen in deiner Biografie, wo du Ähnliches mit dem erlebt hast. Vielleicht entweder, dass du sagst, ich bin mir vorgekommen wie ein Opfer. Da ist einfach ein Christ wieder mal auf Bekehrungssafari unterwegs und probiert einen Platzschuss bei mir zu landen. Oder aber als Täter, wo du merkst, ich bin mit anderen so umgegangen. Ich bin gar nicht echt an Menschen interessiert gewesen, sondern nur, dass ich wieder eine Kerbe in meinem Bekehrungsgürtel reinritzen konnte. So für wieder einen verwutscht. Mittlerweile, bei uns sind fast 22 Jahre Abstand zu diesen Erlebnissen, habe ich gemerkt, mein Verhalten war falsch hier. Ich glaube, wir vergessen oft, dass wir, wenn wir mit Nichtchristen reden, dass wir vergessen, wer uns gegenüber ist. Wir sind so gut im Kategorisieren, gerade wir Evangelikalen auch. Wir kategorisieren so gern. Christ, nicht Christ, wiedergeboren und nicht wiedergeboren. Und wir vergessen, dass uns Menschen gegenüberstehen. In erster Linie sind es Menschen, die uns gegenüberstehen. Und das führt dazu, dass unsere Bemühungen, Menschen mit dem bekannt zu machen, der unser Leben so reich gesegnet hat, der unser Leben so erfüllt mit Christus, dass die Bemühungen oft nicht fruchten. Die Gottesdienstserie, wo wir gerade drin sind, die trägt den Titel «Ihr aber seid ein Brief Christi». Uns beschäftigt die Frage, wie wir Menschen können für Jesus gewinnen. Das beschäftigt uns grundsätzlich als Gemeinde, aber natürlich auch ganz speziell jetzt auf Leben live an, auf die Vortragsreihe, die im Mai wird stattfinden. Wir haben die Frage gestellt, wie können wir anderen etwas von dem weitergeben, was wir selber bei Jesus gefunden haben. Und ich glaube, das ist die Kernfrage. Wie kann ich das, was ich gefunden habe bei Jesus, wie kann ich das anderen weitergeben? Das Erste, was es dafür braucht, ist, dass man lernt, Menschen so zu sehen, wie Jesus Menschen sieht. Und das ist der erste Punkt heute Morgen. Die Frage, wie sieht denn eigentlich Gott Menschen, die noch nicht an ihn glauben? Und ich so nachgedacht habe über die Beziehungen aus meiner Vergangenheit, die darunter gelitten haben, dass ich eine einseitige, eben so eine schubladisierte, so eine kategorisierte Sicht von Leuten hatte, da habe ich mir die Frage gestellt, wie sieht eigentlich Jesus Menschen, die noch nicht an ihn glauben? Was ist seine Sicht von Menschen, die nicht mit ihm unterwegs sind? Und ich habe angefangen, die Evangelien mit dieser Frage durchzulesen. Ich bin durch alle vier Evangelien durch, habe nicht gross angehalten, sondern bin einfach nur mit dieser Frage vor Augen durch die Evangelien durchgegangen. Und ich mache euch Mut, macht das mal. Leset mal die Evangelien nur unter dieser Frage. Wie sieht Jesus Menschen, die noch nicht an ihn glauben? Wenn ihr das macht, wird euch auffallen, dass Jesus den Menschen immer in einer Haltung von grosser Zuneigung und Offenheit entgegenkommt. In einer Haltung von der Offenheit. Dass Jesus sein Leben am Kreuz mit ausgestreckten Armen beendet, das ist mehr als einfach das logische Ergebnis von einer damals gang und gäbe Hinrichtungsart. Das hat Symbolcharakter. Dass der letzte Moment von Jesus auf dieser Welt die konsequente Fortsetzung ist von seinem Leben. Ein Leben mit ausgestreckten Armen, wo signalisiert, komm zu mir, ich nehme dich an. Du darfst kommen. Ich bin offen für dich. Ich nehme dich an. Der Gott der Bibel ist ein Gott der ausgestreckten Arm. Der Paulus zitiert im Römerbrief Kapitel 11 eine Stelle aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Die Haltung, dass Gott Arme ausstreckt, dass Gott ein Gott der Offenheit ist, wo Menschen gern hat, die kommt bei Jesus immer wieder zum Ausdruck. Ihr kennt die Stelle aus Matthäus 9, Vers 36, wo es heisst, dass Jesus die Menschen gesehen hat und innerlich bewegt war. Im griechischen Text steht das Wort splanknizomai. Es hat ihm die Eingeweide umgedreht. Er hat gelitten. Warum? Weil er gemerkt hat, die sind erschöpft, verschmachtet. Wie Schäfe, die keinen Hirte haben. Das ist nicht irgendwie etwas Abwertendes, wenn Jesus da sagt, euch fehlt der Hirte. Sondern das zeigt, wer er, der Mensch, möchte sein. Der Hirte, der Beschützer, der Leiter, der uns den Weg zeigt und sich um uns kümmert. Und dieser Wesenszug zeichnet Gott aus, durch die ganze Bibel durch. Von Anfang bis zum Schluss. Gott ist ein Gott, der Menschen gern hat. Da kommt wahrscheinlich nie besser zum Ausdruck als im bekanntesten Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Ich gehe davon aus, die meisten von euch können den Vers auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Den kennt ihr, oder? Meistens betonen wir ganz stark den zweiten Teil von dem Vers. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wir betonen da ganz fest, alle, die an Christus glauben, gehen nicht verloren, sondern haben ewiges Leben. Aber der erste Teil vom Vers, den lassen wir unter den Tisch fallen. Dort heisst es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich will gerne einen Moment einfach da stehen bleiben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Seid ihr euch noch bewusst, dass Gott die Welt gern hat? Glaubt ihr das noch? Dass Gottes Herz immer noch für die Welt schlägt? Glaubst du noch, dass Gott deine Freunde, die noch nicht an ihn glauben, von ganzem Herzen, mit aller Leidenschaft liebt? Wirklich und echt und aufrichtig. Glaubst du da noch? Bist du dessen noch bewusst? Gott liebt die Welt und Gott liebt die Menschen auf dieser Welt. Auch die, die noch nichts von ihm wissen. Und im Fall, Gott liebt sogar den Menschen, der nichts von ihm will wissen. Gott liebt ihn. Nicht nur die, die sein Liebesangebot angenommen haben und sich von ihm lieben lassen, sondern Gott liebt auch alle anderen. Und wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, dann müssen wir lernen, sie mit diesen Augen sehen, mit seinen Augen. Denn erst wenn wir lernen, Menschen als von Gott geliebte Persönlichkeiten zu sehen, wo er ihnen will, der Hirte werden, erst dann können wir sie lieben. Und nur wenn das unsere Motivation ist, nur dann haben wir überhaupt ein Recht, unser Maul aufzumachen und von Jesus zu reden. Dein Chef, dein Lehrer, deine Mitschüler, deine Kollegen, deine Freunde im Verein, wie siehst du diese Menschen? Wie siehst du diese Menschen? Ich bin so dankbar um meine Frau. Ist oder manchmal, man darf ja als Christ nicht ausrufen und jeissen über andere Leute. Aber manchmal machen wir es gleich, oder? Dann hat man so richtige Wolle im Ranzen und man ist verrückt auf jemanden. Und man darf ja in der Gemeinde nicht über das reden, aber bei der Frau darf man. Und meistens gehe ich dann zu meiner Frau und kötzle mich dort so richtig aus und sage dann, der nervt mich oder der ist so ein mühsamer Keib oder der geht mir jetzt wirklich auf den Geist. Und meine Frau lässt mir dann meistens zu, ganz geduldig und nickt und sagt, ja. Und irgendwann sagt sie, weißt du was, Dani, du hast recht. Aber Jesus hat ihn lieb. Und am Anfang habe ich immer gefunden, das ist ein dämlicher Spruch. Mit dem kannst du ja alles kaputt machen, oder? Aber Jesus hat ihn lieb. Aber wisst ihr was? Sie hat einfach recht, meine Frau. Sie ist wirklich so. Auch der mühsamste Keib, den du kennst, Jesus hat ihn lieb. Jesus hat ihn lieb. Und ich glaube, erst wenn wir diese Sicht haben von Menschen, erst dann können wir aufs Zugehen und können probieren, sie für Jesus zu gewinnen. Wenn das nicht unsere Motivation ist, ihr Lieben, dann kommt es nicht gut. Dann kommt es krumm. Dann sind wir genau so wie der New Yorker, der angegangen ist und in eine Bibellesegruppe einlädt und dann der andere Nein sagt, gehen wir einfach zum Nächsten. Das ist ganz wichtig. Wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, dann müssen wir sie lieb haben, mit den Augen Gottes sie sehen. Das Zweite. Wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, müssen wir uns bewusst sein, dass es um Menschen geht und nicht um Missions- oder Bekehrungsobjekte. Es geht um Persönlichkeiten. Es geht nicht darum, Recht überzukommen mit unseren Überzeugungen, was das Evangelium anbelangt. So oft argumentieren wir und streiten wir, oder? Wenn es um Jesus geht. Und manchmal gewinnt man tatsächlich auch die ein oder andere intellektuelle Schlacht. Ich mag mich an Menge Diskussionen früher erinnern, wo mein letzter Satz war, weißt du was, du kannst ja denken, wie du willst, aber in der Ewigkeit wirst du mal sehen, dass ich recht kann. Und so bin ich dann vom Platz gegangen, oder? Schlacht gewonnen! Schlacht gewonnen! Und der Mensch? Der Mensch habe ich verloren. Der Mensch habe ich verloren. Ihr Lieben, es wären doch Menschen, die wir gewinnen wollen und nicht Diskussionen. Ich will keine Diskussionen mehr gewinnen. Ich will Menschen gewinnen. Es geht um Menschen und nicht darum, Recht zu haben. Es geht um Menschen und nicht um Missionsobjekte. Das heisst, wir müssen lernen, Menschen ganzheitlich zu sehen und nicht nur aus dieser Perspektive heraus, wo sie in ihrer Beziehung zu Gott stehen. Die Leute in deinem Umfeld, die noch nicht an Jesus glauben, die wollen wissen von dir. Da wollen sie wissen von dir als Christ. Bist du wirklich an mir interessiert? An mir? Als Mensch? Oder bin ich nur eine weitere Kerbe in deinem Bekehrungsgürtel? Dass du wieder einen Schrumpfkopf mehr kannst an deinen Gürtel anbinden. Eine Safari-Trophäe mehr kannst an die Wand nageln. Ihr habt alle schon Besuch gehabt von irgendwelchen religiösen Gruppen an der Haustür. Ihr kennt das. Es läutet, dann gehen sie nachschauen, wer draußen ist. Und dann sind da zwei freundliche Leute mit Schrift in der Hand und sie wollen da in ein Gespräch verwickeln über das Buch Mormon oder über Jehova. Und ihr wisst ganz genau, Ihr wisst das. Denen geht es eigentlich nicht wirklich um mich. Die kennen mich gar nicht. Die wissen gar nicht, wer ich bin, wie ich denke, was mich beschäftigt. Das Einzige, was die wollen, ist, mir etwas aufdrucken. Die wollen mir ihren Glauben aufdrucken, die wollen mir ihre Chilen aufdrucken. Und dann sind sie skeptisch. Und genauso skeptisch, wie ihr diesen Missionsversuch gegenüber sind, genauso skeptisch sind die Menschen, wenn Christen mit ihnen über Jesus reden wollen, ohne dass das passiert im Rahmen von einer echten und tiefen Beziehung. Dort fühlen sich Menschen als Ziel, als Zielgruppe, als Objekt. Sie fühlen sich nicht ernst genommen. Das neutralisiert das Interesse am Glauben. Bei allem, was wir in den letzten 20 Jahren über Evangelisation gelernt haben, ist wahrscheinlich das Wichtigste der Erkenntnis, dass die wirksamsten Bemühungen, über den Glauben zu reden, auf persönlichen Beziehungen basieren. Hebt mal alle von euch, hebt jetzt bitte mal schnell die Hand auf, die im Rahmen von einer Beziehung zum Glauben gekommen sind. Also irgendjemand, ein Freund, eine Freundin oder eure Eltern oder Großeltern, haben euch Jesus lieb gemacht im Rahmen von einer Beziehung und darum haben sie zum Glauben gefunden. Tun mal alle aufheben. All die durch andere zum Glauben gekommen sind. Gut. Jetzt hebt bitte all die auf, die an irgendeiner beziehungslos einfach in eine Grossveranstaltung hineingelaufen sind oder in einem Strasseneinsatz hat sie jemand angequatscht auf der Strasse, gerade du brauchst Jesus, und dann sind ihr auf Knie gefallen und haben euch bekehrt. All die sollen mal kurz aufheben. Gibt es auch. All die sollen bitte kurz aufheben, die durch das persönliche Bibellesen ganz allein zum Glauben gefunden haben. Merkt ihr etwas? Dann nochmal alle die aufheben, die durch eine Beziehung zum Glauben gekommen sind. Gut, lassen wir mal die Hände oben. Jetzt schaut ihr euch mal ein bisschen herum. Merkt ihr etwas? 71% von allen Menschen, die Jesus angenommen haben, haben das gemacht, weil irgendeine neustehende Person, ein Freund oder ein Elternteil, sich geduldig und mit Liebe in sie investiert hat. Und wenn man es auf den Punkt bringen müsste, würde ich es so auf den Punkt bringen. Leute, deine Freunde wollen wissen, ob deine Freundschaft zu ihnen auch dann noch gültig ist, wenn sie Nein sagen zu Jesus. Das wollen deine Freunde wissen. Bin ich auch dann noch dein Freund, wenn ich Nein sage zu Jesus? Oder bin ich nur so lange interessant für dich, wenn ich potenziell bereit bin, mich mit dem Glauben auseinanderzusetzen? Das ist die Frage, die unsere Freunde echt interessiert. Das wollen unsere Freunde wissen. Wer bin ich für dich? Bin ich wirklich dein Freund? Oder bin ich nur so lange dein Freund, wie ich vielleicht noch Ja sagen für Jesus? Ich denke an einen alten Mann, den ich kenne. Er lebt in einem Altersheim, seit seiner Jugend Christ, seit seiner Jugend gläubig. Hat als Jugendlicher Jesus kennengelernt. Jetzt ist er im Altersheim und er weigert sich beharrlich, mit Menschen am gleichen Tisch zu sitzen oder sich mit ihnen auseinanderzusetzen, wenn sie nicht an Jesus glauben. Könnt ihr euch das vorstellen? Zeichert euch den mal rein. Hey. Das ist unglaublich. Er zieht sich stattdessen von den anderen Altersheimbewohnern zurück, will nicht mit ihnen essen oder reden. Stattdessen schimpft er nur übers, weil sie nicht an Jesus glauben. Wisst ihr, bei Jesus finde ich etwas ganz anderes. Jesus war bereit, Zeit zu verbringen mit Menschen, die weit von Gott entfernt waren. Ganz weit. Er hat sich in sie investiert, er hat ihnen zugelassen, er hat sich ihrer Not angenommen. Ihr leset in den Evangelien kein einziges verurteilendes Wort von Jesus gegenüber diesen Menschen. Nicht eins. Im Gegenteil. Die einzigen harschen und wirklich kritischen Sätze von Jesus richtet er an die Frommen, an die Pharisäer. Nicht an die Leute, die Gott nicht kennen, sondern an die, die von sich behaupten, sie kennen Jesus, sie kennen Gott. Wo Jesus im Haus von einem Pharisäer zu Gast ist, lässt er sich von einer stadtbekannten Prostituierten die Füsse salben. Eine überaus intime Geste, die in der damaligen Gesellschaft eigentlich gänzlich deplatziert war. Aber Jesus lässt dazu. Er lässt das einfach zu. Er lässt die Tränen von dieser Frau zu. Er lässt zu, dass sie seine Füße mit ihren offenen Haaren trocknet. Er lässt zu, dass sie ihm die Füße küsst. Mit Salböl salbt. Und dann nicht nur einmal, sondern es heisst im Text, unaufhörlich hat sie seine Füße geküsst. So viel Nähe lässt Jesus zu Menschen, die moralisch und ethisch daneben sind. Gar keine Frage. Ist das richtig, was die Frau gelebt und gemacht hat? Nein! Aber Jesus lässt zu, dass sie ihm näher kommt. Lass mich euch eine Frage stellen. Und die müsst ihr jetzt nicht mit Hand aufheben beantworten, sondern beantworte die Frage für dich allein. Ich will dir die Frage stellen, wann hat zum letzten Mal jemand zum Glauben gefunden an Jesus durch dich? Wann hat zum letzten Mal jemand Jesus kennengelernt durch dich? Vielleicht sagst du, ich weiss es nicht mehr. Dann musst du eine zweite Frage stellen. Wann hast du zum letzten Mal mit jemandem, der noch nicht an Jesus glaubt, Zeit verbracht? Richtig Zeit. Wann hast du zum letzten Mal Zeit verbracht, dann bist du zum letzten Mal zusammen gewesen mit jemandem, der noch nicht an Jesus glaubt? Vielleicht sagst du, ich weiss es nicht mehr. Dann möchte ich euch eine dritte Frage stellen. Weisst, hast du überhaupt noch Beziehung mit jemandem, der noch nicht an Jesus glaubt? Und ich meine jetzt nicht, weisst um jemanden, der noch nicht an Jesus glaubt. Zählig gibt es viele. Ich habe Haufen Leute, die noch nicht an Jesus glauben in meinem Umfeld. Aber wann hast du zum letzten Mal Beziehung gehabt mit jemandem, der noch nicht an Jesus glaubt? Nähe. Zeit verbracht mit ihm. Zeit investiert in ihn. Wenn diese Frage nicht kannst beantworten, ihr Leben, dann läuft etwas falsch. Für was sind wir denn auf dieser Welt? Gott hätte einen Haufen Ärger weniger, wenn es uns nicht mehr gäbe da unten. Gut, dann hätte er vielleicht einen Haufen Ärger mehr im Himmel mit uns allen. Ich weiss es nicht, nein, dort sind wir ja dann auch anders. Aber für was sind wir denn da? Wir sind da, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Aber für das braucht es Zeit. Für das braucht es Nähe, für das braucht es Beziehung. Wenn und wo lässt du dich berühren von Menschen, so wie Jesus sich berühren lässt? Wo könntest du diesen Menschen dienen? Was braucht es? Bevor wir Menschen mit der Botschaft konfrontieren, dass sie bei Jesus Liebe, Annahme und Vergebung finden, wollen sie wissen, ob es bei dir Liebe, Annahme und Vergebung findet. Ich habe für mich so eine Regel, ich habe für mich persönlich so eine Regel aufgestellt, die heisst, bevor ich nicht mit einem ein Bier getrunken habe, rede ich nicht mit ihm über Jesus. Jetzt denkt er vielleicht, leck, trinkt er viel Bier. So ist es auch nicht. Ich meine, es kann ja ein Kaffee sein oder ein Coca oder so, aber ich habe mir einfach gesagt, bevor ich nicht mit jemandem einfach einmal ganz normal als Mensch zusammen war mit ihm, irgendetwas gemacht habe mit ihm, fange ich nicht von mir her an, über Jesus mit ihm zu reden. Ich will, dass er zuerst mich kennenlernt, weil bevor er von mir will hören, hey, mein Gott hat dich im Fall gern. Zuerst will er wissen, habe ich ihn denn gern? Habe ich ihn gern? Auch der Paulus hat Menschen so für Jesus gewonnen, im Rahmen von Beziehungen. Der Korinther schreibt er, im 2. Korintherbrief, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Wisst ihr noch, wir haben euch einen Platz gegeben in unserem Herz. Der Thessalonicher schreibt er, wir waren willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern unser eigenes Leben mitzuteilen. Wir haben euch hineinschauen lassen, unser Leben, wer wir sind, in aller Einfachheit und Demut und Echtheit. Paulus sagt auch, warum er das gemacht hat. Er sagt, wir waren in Liebe zu euch hingezogen. Wir waren in eurer Mitte zart wie eine stillende Mutter, die ihr Kind pflegt. Wenn du Menschen willst für Jesus gewinnen, dann musst du zuallererst von dir selber wegschauen und Menschen in deinem Umfeld sehen, die Leute sehen als Menschen. Habt ihr sicher alle schon mal eine Frau gesehen, die stillt, oder? Für sich allein. Habt ihr schon mal gesehen, wie das abläuft? Also alles miteinander, oder? Nehmen, auspacken, ansetzen, plopp. Dann ist die Mami da, oder? Und in der Regel macht die Mutter dann nicht ein Gesicht so. Und schaut oben ab und denkt, Gott, Belletti. Mach mal, gut, kann es auch mal gehen, oder? Aber in aller Regel, ja. Also, das wird alles auf Video aufgenommen heute Morgen, glaube ich, und ins Internet gestellt. Ich muss da wahnsinnig aufpassen, dass ich mich nicht um Kopf und Kragen rede. In der Regel, das sind für mich die intimsten Momente, wenn meine Frau unsere Kinder gestillt hat und allein war mit unseren Kindern und ich das von irgendwoher beobachtet habe, aus der Küchentür raus oder so. Der Blick von der Claudi, wenn sie runtergeschaut hat und unsere Kinder angeschaut hat, da vergesse ich nie mehr. Das ist ein Blick so voller Liebe, so voller Zuwendung, so voller Hingabe und so voller Bereitschaft. Ich gebe dir jetzt. Du darfst nicht. Du darfst nicht. Das vergesse ich nie mehr. Genau so, sagt der Paulus, genau in dieser Haltung will ich Menschen begegnen. Voller Liebe, voller Zuwendung, voller Geduld und mit der Bereitschaft zu geben. Ich gebe. Wenn du Menschen für Jesus gewinnen willst, dann musst du von dir selber wegschauen und diese Menschen sehen. Ein Drittes, was mir wichtig ist, das ist der letzte Punkt, nämlich die Frage, was ist denn unsere Aufgabe als Christen an dieser Welt? Der Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, was unsere Aufgabe ist. Der Petrus sagt dort, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Ihr seid ein Volk, das Gott gehört. Mit welchem Ziel? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Der Petrus sagt, euer Auftrag als Christen ist es, der Welt zu zeigen, wie Gott ist. Das zu zeigen, das zu demonstrieren. Menschen sollen an euch merken und sehen und kennenlernen, wie Gott ist. Es geht darum, dass Menschen in unserem Umfeld an uns da von Gott erkennen, was gut ist, was staunenswert ist, was lobenswert ist. Unsere Aufgabe ist es, Menschen das zu zeigen. Und wir können das dort am besten, wo wir uns investieren, die Menschen. Wo wir in Beziehungen investieren und anderen dienen. Schaut, was hat Jesus gesagt? Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, sagt Jesus. Damit sie die guten Werke in eurem Leben sehen und Gott anfangen zu preisen dafür. Der Paulus sagt im Galaterbrief, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Lasst uns Gutes tun. Lasst uns, wo immer dass wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute tun. Allen. Nicht nur denen in der Gemeinde. Allen. Wir sind herausgefordert, dieser Welt zu dienen. Nicht damit Menschen zum Glauben finden, sondern weil Gott die Welt liebt. Und wenn er die Welt liebt, dann bin ich herausgefordert, die Welt gern zu haben. Das muss unsere Motivation sein. Wenn Menschen dabei fragend werden und sich anfangen, für Jesus zu öffnen und zum Glauben finden, dann ist das ein Erfolg von dem, was wir machen. Aber es ist eigentlich nicht das Ziel. Das Ziel muss lauten, Menschen lieben, ihnen dienen, damit wir ihnen so zeigen können, dass Gott ein guter Gott ist, den sie gern hat. Andy Stanley ist leitender Pastor von einer grossen Gemeinde in den USA, von North Point Ministries. Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn wir das Image des Christentums neu schreiben könnten, würden wir, so glaube ich, den Schwerpunkt darauf legen, Beziehungen zu Nichtgläubigen aufzubauen, ihnen zu dienen, sie zu lieben und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie angenommen sind. Nur dann hätten wir das Recht verdient, vom Evangelium zu reden. Unsere Annahme für sie stünde dann nicht unter dem Vorzeichen ihrer Bereitschaft, Christus anzunehmen. Immerhin hat Gott uns auch geliebt, bevor wir liebenswert waren. Gott hat die ganze Welt geliebt, bevor die Welt überhaupt etwas von ihm wusste. Das sollte unser Vorbild sein. Wenn wir lernen wollen, Menschen zu lieben, müssen wir bereit werden, Menschen kennenzulernen, uns auf Beziehungen einzulassen. Uns zu öffnen. Wir müssen bereit werden, zuzuhören. Wisst ihr, was der dümmste Fehler ist, den Christen machen? Oftmals. Christen sagen, Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Habt ihr auch schon gehört, oder? Jesus ist die Antwort. Ich glaube auch, dass Jesus die Antwort ist. Aber bevor du rauslässt, Jesus ist die Antwort, solltest du mal zulassen, was der andere überhaupt für eine Frage hat. Wir sagen, Jesus ist die Antwort, bevor wir überhaupt gehört haben, was der andere für eine Frage hat. Wir müssen lernen, zulassen. Uns selber öffnen für Menschen. Eine der grössten Nöte unserer Zeit ist Beziehungsarmut. Wir haben heute zig Möglichkeiten zum Kommunizieren. Facebook, Messenger, Twitter, Telefon, Post, Mail, Handy, Internet. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und trotzdem nimmt die Beziehungslosigkeit unserer Gesellschaft immer mehr zu. Viele Menschen haben heute kaum echte Beziehungen, geschweige denn tiefe Freundschaften. Unsere Gesellschaft vereinsamt immer mehr. Die Zahl der Single-Haushalte und der Alleinerziehenden wird immer grösser. Unsere Gesellschaft leidet unter kollektiver Einsamkeit, unter Rückzug und Isolation. Und da hinten hätten wir als Christen so eine Chance. Menschen zu zeigen, dass es einen Gott gibt, der ihnen interessiert ist, der Beziehung sucht, der in seinem Wunsch nach Begegnung, nach Beziehung, nach Erlösung sogar so weit geht, dass er seinen eigenen Sohn opfert. Wir können den Menschen dort am besten zeigen, wo wir Beziehung suchen und bereit sind, uns in Menschen zu investieren. Und dort, wo wir das machen, werden die Menschen uns auch zulassen. Glaubt mir, dort, wo du mit deinen Freunden zusammen bist und ihnen zulässt und Zeit verbringst mit ihnen und einfach fürs da bist, dort werden sie bereit, dir zuzulassen, wenn du über Jesus reden willst. Das ist so. Weil dort, wo sie sich von dir ernst genommen fühlen, dort nehmen sie auch dich mit deinem Glauben ernst. Ich habe 2011 die Biografie gelesen von der Nina Hagen. Nina Hagen, sagt euch da etwas? Okay. Nina Hagen ist ja die Ikone der Punkbewegung aus den 80er und 90er Jahren. Schrill, schräg, unkonventionell, provokativ. Sie gefällt mir wie verrückt. Und jetzt hat sie 2011 eine Biografie herausgegeben. Ich muss euch sagen, mich hat selten ein Buch dermassen berührt, emotional berührt, wie das Buch von ihr. Nina Hagen hat eine wahre geistliche Odyssee in ihrem Leben durchgemacht. Sie ist in der sozialistischen DDR aufgewachsen, in einem zerbrochenen Elternhaus. Jawohl. Sie ist aufgewachsen in einem zerbrochenen Elternhaus. Sie hat als Kind eine Begegnung gehabt mit Kirche, mit Bibel und mit Gott, mit Christus. Aber trotzdem zieht ihr Leben eine grenzenlose Sehnsucht nach Spiritualität. Man merkt das, sie beschreibt das auch in dem Buch. Sie stürzt ab, sie versumpft die Drogen. Sie hat mit 15 ihre erste Abtreibung, mit 16 die zweite. Sie verbringt monatelang Zeit bei irgendwelchen hinduistischen Gurus. Ihr Leben ist trotz internationalem Erfolg durchzogen von einer immer wiederkehrender Verlustangst vom Bewusstsein. Es gibt einen Gott, den sie gern hat. Irgendwo merkt man, dass es reißt sich hin und her. Es ist eine Achterbahn von den Gefühlen und von den religiösen Bekenntnissen. Also wenn es irgendeine schillernde Gestalt gibt, wo wahrscheinlich ziemlich alles durchgemacht hat, religiös, was es gibt, oder fast alles, dann ist Nina Hagen. Jetzt hat sie 2009 sich in einer evangelischen Kirche taufen lassen. Und sie bekennt sich öffentlich zu ihrem Glauben an Jesus als ihrem Erlöser. Übrigens auch in dem Buch. Also ein paar Mal habe ich geheult, als ich das Buch gelesen habe, weil ich dadurch gerade die Frau predigt zu mir. Das sind wirklich Predigten, die zum Teil halten. Schrill, unkonventionell, schräg, mit typischer Nina Hagen-Sprache natürlich, aber echt und aufrichtig. In ihrem Buch schreibt sie, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Entweder man glaubt das oder man lässt es bleiben. Ich habe lange gebraucht, um das zu begreifen. Okay? Und man kann denken über Nina Hagen und ihren Wandel zum christlichen Glauben, wie man will. Ich habe auch da und dort Fragen. Aber es gibt einen Satz, der hat mich enorm getroffen in ihrer Biografie. Sie schreibt nämlich Folgendes, und mit dem Zitat möchte ich gerne schliessen. Sie schreibt in ihrem Buch: Ich glaube ganz fest daran, ich hätte diesen Umweg um die halbe Welt garantiert nicht gemacht, hätte ich Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts glaubhafte, tolle Christen gefunden. Auch eine Gemeinde vielleicht, in der so ein wildes Mädchen wie ich Liebe, Annahme und Verständnis erfahren hätte. Die Christen, die ich zu diesem Zeitpunkt kennengelernt hatte, waren alle dogmatisch, unpolitisch und eng. Die erste imponierende Christin lief mir erst Jahre später über den Weg. Eine junge Mutter wie ich, ganz lebensfroh und freiheitsliebend, locker drauf, aber dabei tiefgläubig. Zugleich war sie alles andere als eine religiöse Spinnerin. Sie war absolut liebenswert, handfest, ehrlich, mutig, ohne moralischen Zeigefinger. Ihr Lieben, da macht eine Frau eine Reise durch ein ganzes Leben, lässt sich mit 52 taufen, findet zum Glauben an Jesus und sagt rückblickend, hätte ich die Reise um die halbe Welt nicht gemacht, wenn ich in den 80er Jahren eine Gemeinde gefunden hätte, wo man so eine wildes Mädchen wie mich aufgenommen, mit Liebe, Annahme und Verständnis angenommen hat. Ihr Lieben, lasst uns Christen sein, wo wilde Menschen Liebe, Annahme und Verständnis finden. Macht euch Mut, lebt Beziehungen. Lebt Beziehungen, lasst euch ein auf Gespräche, lasst euch ein auf Beziehungen, lasst euch ein auf Nähe. Mit Menschen, die nicht gläubig sind. Einfach so. Das sind gute Menschen. 98% der Leute in meinem Umfeld, die nicht gläubig sind, sind gute Leute. Leute, die es recht machen wollen. Leute, die richtig leben wollen. Leute, die positiv sind. Wenn ihnen fehlt, ist Jesus. Aber es sind gute Menschen. Und es sind Menschen, die zutiefst von Gott geliebt sind. Lasst euch auf Beziehungen ein mit diesen Leuten. Denn Gott hat die Welt und die Menschen wirklich gern. Und erst wenn wir Menschen so wichtig sind, wie es Jesus wichtig sie sind, und ich klammere, ihm sind so wichtig sie, dass er fürs gestorben ist, erst dann kann ich sie gewinnen für Christus. Wenn ihm die Menschen so wertvoll sind, dann können es mir nicht egal sein. Lasst euch ein auf Beziehungen. Und lasst euch jetzt ein auf Beziehungen. Weil ihr könnt nicht erst im Mai auf eure Freunde zugehen und sagen, du, wir haben denn da noch eine Vortragsreihe. Kommst du auch? Und dann schaut ihr euch an und sagt, ah, das ist die gleich wie vor 2 Jahren, gell? Du bist ja da schon das letzte Mal bei mir gewesen. Und hast mir auch so einen Flyer gebracht. Funktioniert nicht. Geht nicht. Lasst euch ein auf Beziehungen. Es lohnt sich. Weil dort, wo ihr Menschen ernst nehmt, annehmt, dort nehmen sie euch ernst. Mit eurem Glauben an Jesus und mit dem, was euch wichtig ist. Amen. Einen kurzen Moment von der Stille haben. Ich mache euch Mut in diesem Moment. Bitte denkt einen kurzen Moment nach über Menschen in eurem Umfeld. Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Überlegt euch, wie könnte ich dem Menschen zeigen, dass er mir wichtig ist. Denkt nicht darüber nach, wie kann ich ihn für Jesus gewinnen. Denkt nicht darüber nach, wie kann ich mit ihm ins Gespräch kommen über den Glauben. Denkt nicht darüber nach, wie kann ich ihm etwas von der Bibel sagen. Sondern denkt darüber nach, wie kann ich dem Menschen zeigen, dass ich ihn gern habe? Wie kann ich dem Menschen von mir her etwas Gutes tun? Und vielleicht kommt euch jemand in den Sinn und vielleicht kommt euch etwas in den Sinn. Dann macht es jetzt fest vor Gott und sagt, Herr, ich will Mut haben und ich will das nächste Woche machen. Den kurzen Moment von der Stille haben. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass die Welt dir nicht gleich ist. Dass dir die Welt am Herzen liegt. Und ich möchte auch persönlich um Vergebung bitten, dort, wo ich anders auf Menschen zugegangen bin, nicht wirklich mich interessiert habe für, sondern wo es mir nur darum gegangen ist, ihnen etwas aufzudrücken. Sicher gut gemeint, aber schlecht gemacht. Ich bete, Herr, hilf uns, dass wir anders sind. Dass wir einen anderen Blick bekommen von den Leuten um uns herum. Dass wir es sehen als wertgeachtete, zutiefst geschätzte, von dir geschaffene und von dir geliebte Persönlichkeiten. Und dass wir ihnen auch so begegnen. Herr, es mag nicht alles unserem religiösen Gusto entsprechen, was sie glauben und leben. Es mag auch längst nicht alles unsere Überzeugung entsprechen, was Moral und Ethik anbelangt. Aber in erster Linie sind die Menschen geliebt von dir. Und was sie brauchen, ist nicht ein moralischer Zeigefinger, sondern was sie brauchen, bist du selber. Du als Person, du als der Verstandene, als der, der für sie gezahlt hat am Kreuz und sein Leben gelassen hat. Hilf uns, Herr, dass wir Menschen können lieben, zu dir anlieben. Schenk uns ein Herz, das offen ist und bereit ist für die Leute in unserem Umfeld und schenke uns kreative Ideen und hilf uns, dass wir ihnen die Liebe auch zeigen können. Danke vielmals, einfach für dein Beistehen auf dem Weg auch, für deine Hilfe. Amen. Amen.